Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
Der Gadgetfunk, Folge 147 und wir sind wieder da, zurück aus unserer Sommerpause, wieder rein in die Sommerpause. Ist auch egal, das Leben ist schwer genug, wir machen uns keine Vorwürfe und darum freue ich mich umso mehr, dass es heute geklappt hat, Heiko.
Ja.
Damit hast du nicht gerechnet, dass ich dich jetzt anspreche.
Ja. Unglaublich, ja, ich muss erst mal gucken, wer sonst noch hier ist. Sind ja nicht mehr so viel.
Ich habe hart überlegt, gehe ich heute nach Alphabet vor oder nach Zugehörigkeit oder nach Alter und dann habe ich mich einfach für dich entschieden.
Das fängt bei A an wie audiophiles Filmmaterial in der Sommerpause.
Ja, aber du, ist ja wurscht. Wir müssen ja nicht jetzt hier jedes Mal die Welt neu aus den Angeln heben. Dafür gibt es andere Podcasts, die können das auch ganz gut.
Ja, außerdem müsste ich dafür erstmal Rückentraining machen, ja, um die Welt aus den Angeln zu heben.
Rücken oder Schulter? Schulter, beides sehr empfehlenswert. Magst du uns erzählen, was du getrieben hast die letzten 4 Wochen? Ich überlege nämlich gerade, ich könnte es nicht, bei mir ist nicht viel passiert. Ich glaube, du warst da, du bist der aktiverere. Reisenderere.
Ora in Labora. Alles andere möchte ich jetzt nicht thematisieren.
Oh mein Gott. Dann lassen wir das mit dem Blick zurück und schauen nach vorne. Heiko, folgende Frage. Barbie oder Oppenheimer? Was wird's bei dir?
Oh, harter Einstieg.
Nein, gar
ich glaub,
nicht.
Ich glaube Barbie.
Gemütsmäßig.
Ja, weil Barbie hat einfach mehr Political Correctness ausgestrahlt, ja, was die gestrichelte 9-Punkte-Linie angeht.
Es gibt eigentlich super wenig Vorschau-Material, gell? Also Oppenheimer,
von Barbie?
Ja.
Ja, vielleicht wird uns das auch einfach nicht eingespielt, so in unsere Kanäle, Carsten. Weil wir sind vielleicht nicht ganz Zielgruppe.
Wir sind jetzt nicht, wobei ich versuche gerade dich ad absurdum zu führen, aber du hast echt nichts Pinkes an heute, soweit ich das sehen kann. Dein Schlüpper hast du ja bedeckt durch die Hose, danke dafür.
Es hört sich an, als ob hier immer ohne Schlüpper sitzen.
Ich möchte
würde,
mich ja? dazu bitte nicht äußern sollen an der Stelle. Ich glaube, das ist auch schon, weil es hängt da brutal viel dran an diesem Barbie-Film. Und zwar,
was hängt denn
da, rosa, pink, nein, im Ernst, das ist ja das erste Projekt dieser Art von Mattel. Normalerweise, und Mattel ändert ja seine Firmenstrategie gerade so ein bisschen. Bisher waren sie Produzent von Puppen, Spielzeug, bla bla bla. Und jetzt wollen sie ganz hart in Richtung IP-Holder gehen. IP wie Intellectual Property. Und da ist Barbie natürlich jetzt das erste große Referenzprojekt. Und wenn das flöten geht, dann wird das Leben nicht einfacher für alle, die an Mattel dranhängen. Wusstest du ja nicht, ne? Aber Podcast-Hören nee. Bildet.
Ja, okay. Mhm. Also, sollen wir jetzt in den Barbie-Film gehen?
Ich weiß es nicht. Ich muss erstmal schauen, ob der nach. Das könnte ich ja nicht parallel machen, ob der nach Eichstätt kommt.
Wenn wir zwei zusammen in den Barbie-Film gehen, dann holt uns beim Rausgehen die Polizei ab.
Barbie-Komödiendrama. Kinopalast Neuburg, Sinister Ingolstadt, Kinocenter Weißenburg, Barbie, Spielzeug gebraucht kaufen. Ich fürchte, hier in unserem Weltkino wird das nix. Da müssten wir wieder nach Ingolstadt.
Ja, da hast du ja aber Glück gehabt.
Ja, oder Pech. Keine Ahnung, ob ich es mir anschauen will. Aber die Dimension oder die Wichtigkeit dieses Films ist halt schon nicht unerheblich. Also jetzt nicht für dich und mich. Ich kann mir vorstellen, dass für diesen ganzen Feminismusakt das auch ein sehr veritables Schlachtfeld werden kann. Und eben für die ganzen finanziell Beteiligten, diese IP-Holder, Mattel und Co., für die ist das natürlich jetzt das Referenzprodukt und wenn Barbie funktioniert, ich weiß gar nicht, was gibt es denn von Mattel noch? G.I. Joe?
Keine Ahnung.
Mattel?
All die ganzen Plastik-Kackfiguren. G.I. Joe, He-Man war, glaube ich, auch Mattel.
Ist Mattel eine deutsche Firma, fragen sie hier. Was gehört alles zu Mattel? Barbie, Hot Wheels, Matchbox, Scrabble, Megablocks. Ja.
Ja.
Das ist...
Ja, keine Ahnung. Ich habe den Move eh nicht ganz verstanden, warum die in einem Kinderfilm irgendwelche Demarkationslinien mit einzeichnen im Hintergrund, die dann doch nicht so gewollt sind.
Und das musst du mir jetzt übersetzen. Ja. Also A würde ich nicht sagen, dass es ein Kinderfilm ist. Und was wollte ich mit dieser Linie? Du hast vorhin mir schon eine gestrichelte Linie einschieben wollen. Da konnte ich noch drüber.
Ja, der große, große Stein des Anstoßes war doch gewesen, oder ist doch, dass in irgendeiner Szene eine Karte vom chinesischen Südmeer zu sehen
ist. Okay, guten Morgen. Okay, jetzt bin ich auch im Spiel.
Du hast das Thema aufgemacht. Ich habe das von mir aus nicht gesprochen. Aber erklär mir mal, warum Barbie mehr als ein Kinderfilm ist.
Weil das Publikum ganz anders ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht auf U16-Jährige als Zielgruppe abgeht, sondern wirklich auf die Gesamtgesellschaft.
Okay, ja.
Und das meinte ich vorhin mit im feministisch, wie dumm, tump, blöd, blond wird sie dargestellt. Oder? Weil, ich meine, du hast ja auch eine Tochter, nicht? Also, hey, diese Barbie, die hat schon echt was auf dem Kasten. Also was die schon alles gemacht hat.
Weißt du, wie viel Barbies meine Tochter hat?
Zero.
Richtig. Das Interesse ist da, glaube ich, ziemlich gering. Also Barbie findet bei uns gar nicht statt.
Als Puppe war es bei uns super wichtig. Aber das sind wahrscheinlich dann echt die 5 Jahre, die da zwischen uns liegen. Die Barbie-Filme waren der absolute Renner hier. Also, und da gibt es viele davon. Das kann ich dir sagen. Barbie als Meerjungfrau, Barbie und die drei Musketiere.
Ich bin ja nie auf den Zug aufgesprungen bisher, da bin ich ganz froh. Da gucke ich lieber mit dir Marvel.
Das kann natürlich Interesse sein, kann aber auch wirklich diese späte Geburt sein. Dass die Barbie-Filme da einfach schon ausgelutscht waren und bei mir waren sie noch eher, oder bei mir, als meine Kinder in dem Alter waren, waren sie noch eher en vogue. Ich hatte eine ganze Festplatte voller Barbie-Filme und die sind rauf und runter.
Okay. Ja, so wie du es gerade beschrieben hast, so deep habe ich den ganzen Barbie-Crash da echt nicht verstanden bzw. wahrgenommen.
Und bei uns war es auch nicht so schlimm, ne? Also
ich habe auch selten mit Barbie gespielt.
Na, nur heimlich.
Ich habe, wenn, dann habe ich mal die Barbies meiner Schwester mit dem Feuerzeug frisiert oder so.
Oh Gott, das gab es auch, geköpfte Barbies. Also nicht mutwillig.
Haare geschnitten, angesenkt. Ach, du auch mal mutwillig.
Na, die gehen auch manchmal so. Lady Lockenlicht ist auch von Mattel, sehe ich gerade. Verrückt. Ja.
Nee, also da dann doch eher Team Oppenheimer, ja.
Dann vielleicht doch was zeitgemäß. Auch da habe ich nicht viel, genau, das wollte ich noch kurz dazu sagen, meine Theorie, dass man relativ wenig Screentime im Vorfeld bekommt, ist A, natürlich den Hype zu unterfüttern und B, natürlich auch die Gefahr minimieren, im Vorfeld kritische Presse zu generieren, weil da darf halt echt nichts schief.
Aber Oppenheimer wird doch sauber ausgespielt.
I speak from Barbie immer noch.
Ach so, ja, okay, das kann natürlich sein.
Und Oppenheimer habe ich eigentlich nur gehört, dass der wahnsinnig gut sein muss.
Das ist auch das, was mir so vermittelt wurde. Ob dem so ist, kann ich dir vielleicht irgendwann mal sagen, wenn ich mir.
Gucken, ob Oppenheimer in Eichstätt. Also. Oppenheimer, Eichstätt. Rampam. Ehemaliger Pappenheimer Domherrenhof. Ah, diese Suchanfrage. Kinopalast Neuburg, Sinestar Ingolstadt, Kinocenter Weißenburg. Das kennen wir schon, oder? Ja, schaut gerade nicht so aus.
Ja, das Eichstätter Kino hat ja scheinbar nur die guten Filme. Kein Barbie, kein Oppenheimer.
Ich kann mir vorstellen, dass das einfach ein Lizenzding ist. Das ist zu teuer für die.
Das mit Sicherheit. Das kann gut sein.
Die haben auch nicht so diese klassische Rotation, sondern die rotieren da auch tagsüber in den gleichen Kinos unterschiedliche Filme. Also egal, let's not talk about okay. Kino hier. Da bin ich immer wieder am Schmunzeln, wie viel Hype da gemacht wird im Vorfeld dieser beiden Filme, die ja jetzt auch parallel starten und und drum auch schon von Barbenheimer geredet wird, weil eigentlich sind die beide so geil und so wichtig, dass man sie beide gucken sollte. Auch wenn sie unterschiedliche Genres natürlich darstellen.
Ja, verstehe. Ja, ich glaube, also Oppenheimer werde ich mir angucken. Barbie.
Gucken wir uns mal an, wo die Reise hingeht. Und ob es das ist, was wir jetzt in erster Linie mit Barbie verbinden würden, gedanklich, oder ob es vielleicht doch eine ganz andere. Ja.
Vielleicht gibt es auch. Die Filmindustrie kann ja froh sein, dass die Filme noch fertig geworden sind, bevor ein großer Schreiberstreik.
Ja. Aber die sollten, wie lang gibt es da noch Post-Production? Hast du da einen Einblick? Die sind doch ein halbes Jahr teilweise noch in Post-Production, also in Nachbearbeitung, nach Beendigung der Dreharbeiten.
Der Stoff wird nicht ausgehen zu gucken.
Ja, aber noch so ein Thema für alte Leute, nicht? Weißt du, wer die Chefin der Schauspieler und Drehbuchautoren ist? Fran Drescher, die Nanny. Das ist jetzt sogar für dich zu früh, oder? So. Du kennst nicht die Nanny, die Serie? Ach komm.
Kann sein. Fernsehen, weiß ich nicht.
Nee. Ja, da sind sie wieder, die 5 Jahre.
Ja. Dem mag so sein. Ja, und wenn uns irgendwann mal die Serien zum Gucken ausgehen, dann hören wir einfach ein paar True Crime Podcasts.
Ja, kannst du mir das erklären, warum die so beliebt sind?
Ja, ich habe eine Theorie, aber ich weiß nicht, ob die so
funktioniert. Ja, dafür.
Zwei hast du oft Männlein, Weiblein, ja, so ein bisschen Pränkel hin und her. Du hast wahrscheinlich den klassischen Volksvoyeurismus, ja, das oder Sensationsgeilheit, nenne ich es mal. Ja, dass ja irgendwelche Verbrechen detailliert erklärt werden.
Okay.
Und ich glaube, das ist am Ende vom Tag ist das audiophile Bildzeitung. Schlagzeilen.
Du meinst, das ist wirklich dieses Appell an die niedersten Triebe?
Ja.
True Crime.
Ja. Genau das wird da angesprochen, weil wenn du dir mittlerweile anguckst, wie viel es da von diesen Produktionen gibt. Und da wird ja.
Es ist auch in allen Charts.
Ja, allem eine Bühne gegeben.
Es ist in allen Charts sind True Crime Podcasts ganz weit oben. Das ist total verrückt. Ja. Und mich.
Ja, auf der einen Seite, es halt, hinkt vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber in früheren Zeiten. Guck dir an, wie erfolgreich Aktenzeichen XY war.
Immer noch ist?
Oder wahrscheinlich immer noch ist, aber zu den Zeiten, als es halt drei der vier Programme für alle gab, war das ja der Quotenhit gewesen. Ja.
Tatorte.
Wird wahrscheinlich immer noch ganz gut geguckt. Ja. Ja gut, Tatorte.
Ist ja eigentlich nichts anderes, ja. Wobei das ist kein Krimi mehr, gell?
Tatorte ist ja eher mehr Sozialanalyse von überarbeiteten Kriminalbeamten.
Wobei am Wochenende, hast du geguckt am Sonntag?
Nee, war eine Wiederholung.
Kann ja, den habe ich zum ersten Mal gesehen und fand den eigentlich ganz gut. Münchner Tatort. Ja,
Tatort waren auch mal gefühlt auch mal besser. Ich war ja auch großer Freund von den Münster-Tatorten immer gewesen, aber auch diesen.
Ja, die sind bloß noch abgedreht.
Ein Stück weit unterhaltsam, aber mehr Klamauk als
genau Klamauk. Das. Genau, das kann man zu Herrn Liefers stehen, wie er will, aber ich finde ihn in seiner überdrehten Rolle schwer snackable.
Es war mal einfacher. Es war mal einfacher zu konsumieren. Aber ja, zurück zu der True Crime Podcast Schwemme oder zu dem Anhalten, seit Jahren anhalten Hype. Ich glaube, da werden einfach, wie du schon gesagt hast, die niedrigsten Instinkte einfach ganz stumpf bedient. Und es ist eine Art von Voyeurismus und Ergötzen am Leid anderer. Und ja, wie es halt so funktioniert, ne?
Ja.
Mit Einpricken in Dinge, die man eigentlich nicht wissen will, aber dann doch wie ein Verkehrsunfall. Ja? Du willst eigentlich nicht hingucken, musst aber. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Prinzip.
Ich habe hier zwei.
Aber vielleicht hast du, welche Theorie hast du denn
dazu? Ich habe gar keine dazu. Ich habe jetzt hier ein bisschen gegoogelt, das werde ich gleich einbringen. Ich habe festgestellt, dass ein Großteil davon echt unsagbar schlecht ist. Also ich habe eine Zeit lang mich versucht, ein bisschen reinzuhören, habe es aber nicht geschafft, weil ich die Pärchen auch immer sehr, sehr grottig fand. Du hast vorhin gesagt, meistens gemischt. Ich habe festgestellt, sehr, sehr viele weibliche Pärchen. Und mir war das vom Vortrag her, jetzt bin ich natürlich wieder hier in einer ganz anderen Kritikebene, einfach viel zu geskriptet, viel zu aufgesetzt, weißt du, so diese Seufzer A und O, und im nächsten Moment haben sie aber eine Studie zu dem Thema. So, das ist nicht wirklich wahr, aber ich habe hier mal nachgeguckt. Und also halt ganz, ja, ganz schlecht im Vortrag, ganz, ganz übel geskriptet. Und mich hat's einfach nicht, also und warum die so durch die Decke gehen, dazu sagt mir dieses Internet auf die Frage True Crime. Wer hört True Crime? Das True Crime Podcast beliebt sind, lässt sich nicht bestreiten, dass sie von Frauen besonders oft und gerne gehört werden, bestätigt eine aktuelle YouGov und Statista-Umfrage. Knapp ein Viertel der befragten Frauen gaben an, gerne True Crime als Podcast-Genre zu hören. Und was macht True Crime mit der Psyche, finde ich auch sehr interessant. True Crime sorgt für Adrenalin und Nervenkitzel. Ein Mord oder die Verfolgungsjagd aus sicherem Wohnzimmer zu verfolgen, sorgt für die Ausschüttung von Adrenalin. Ernsthaft? Okay. Ja. Ja. Also, ja.
Okay. Vielleicht sind wir einfach nicht
zielgruppig. Wir sind zu...
Wobei, ich hab ja auch einen True Crime Podcast. In
meiner, ja, wir haben denselben.
In meiner Dings, ja. Und das ist ja auch der einzige.
Der ist auch nicht so sensationslüstern, ne?
Nee, da ist der zweite Podcast von einer der Protagonisten, wahrscheinlich Sensationslüstern, ja, die Gebetsschwestern.
Irgendwas mit Schwestern, ja, oder Kirchenschwestern, ja, irgendwie ja. So.
Ja, irgendwie so, ja. Ja, Verbrechen von der Zeit ist der Evergreen, the one and only in meiner
aha.
Heißt das Timeline, Bibliothek, was auch immer.
Alles andere. In deinem, ja, Feed. Hier noch
im Feed, genau.
Nochmal drei Hauptgründe, warum Frauen so gerne True Crime Podcasts hören. Eskapismus, Voyeurismus und soziale Interaktion. Okay.
Ja, Voyeurismus haben wir doch gar nicht so falsch
gemacht. Ja, immerhin eins von drei. Eskapismus trifft aber auf alles zu. Also Eskapismus unterstelle ich mir auch, wenn ich mir einen Fußball-Podcast anhöre. Einfach ein bisschen raus, Alltag weg oder nebenbei ein bisschen in die Welt der Millionäre und der Schienbeinschoner abzutauchen.
Ja, dann wäre das Geheimnis hier auch
gemacht. Damit hätten wir schon wieder unseren Beitrag zum mentalen Status.
unseren konstruktiven, produktiven Beitrag zur Podcast-Community.
Ja, und apropos produktiver Beitrag zur Podcast-Community, dann haue ich hier mal einen kleinen Podcast-Tipp raus. Habe ich letzte Woche gehört, ARD, Audiothek, die Elon Musk-Story. Ist ein Fünfteiler, kann man am Stück hören mittlerweile und ging mir sehr gut ins Ohr. Vor allem halt auch, weil... Okay. Also gerade du, mein Sohn, Heikus, warst, ja. warst der größte Elon-Fan, den ich kannte, und es ist bei dir hart gekippt. Und das ist aber nicht nur bei dir so.
Ja.
Und das analysieren sie eben ein bisschen. So, wer war er? Was waren seine ersten Geschäfte? Wie hat er das geschafft mit den Firmen? Wie viel Glück hat er gehabt, etc.? Aber unter anderem auch so, wie kam es zu diesem Bruch im Wesen der Persona Elon Musk, dass er sich von reichsten Menschen der Welt positiv konnotiert, mit Visionen, seit Steve Jobs sie hatte, keiner mehr hatte, zu so einer Antiperson entwickelt hat. Und das brechen die da auch ganz gut runter. Hm? Kann man hören.
Okay. Wie viel
Fünf.
Fünf.
Fünf ist Trümpf. Und auch alle nicht so lange, ich glaube um so eine halbe Stunde sowas. Das geht ganz gut weg und der ist auch richtig gut gemacht.
Gibt es nur in der ARD-Audiothek oder auch wahrscheinlich auch im normalen?
Ich glaube, es ist vom NDR, also es sollte.
Ja, dann gibt es eh.
Ich habe es in der Audiothek. Jetzt können wir über die Audiothek-App ein bisschen lästern, aber das lassen wir heute, oder?
Nee. Lass uns mal noch bei diesem Herrn Musk bleiben. Ja.
Nein!
Ja, du hast recht. Ich war mal großer Fanboy, ja, aber das hat sich natürlich aus diversen Gründen relativ aufgehoben. Oder aussortiert, das Thema. Und ein Thema dazu passt hervorragend zu deinem Podcast-Tipp und vollkommen unabhängig davon, dass du den rausgesucht hast. Du kriegst auf Twitter, ja, wenn du nur genug Krawall machst und deine Tweets oft genug gelesen und geteilt werden, kriegst du jetzt Geld von Twitter. Und wenn du dir anguckst, wer da jetzt alles wie viel Geld von Twitter bekommen hat monatlich oder in der ersten Auszahlung, für blaues Häkchentum, weil Geld kriegst du natürlich nur mit einem blauen Häkchen, wenn du vorher dafür bezahlt hast. Aber wenn da Leute wie Andrew Tate und so.
Müssen wir erklären, wer Geld das ist?
Kriegen.
Ja, in Kürze, oder?
Ja, in Kürze.
Also ein britischer B-Promi, hätte ich es gesagt. Na?
Ja, der ehemalige Mixed Martial Arts Kämpfer, ja, so ein Octagon Fighter, der sich durch vehemente Frauenfeindlichkeit hervorgetan hat, ultra toxisch männlich ist. Und ich glaube, dabei laufen auch diverse Verfahren gegen ihn, wegen Frauenhandel, Menschenhandel und solchen Dingen. Also ein richtiger
Jutmensch. Haben wir das nicht sogar im Podcast auch? Doch, da haben wir uns. Wer hat ihn letztlich hinter Gitter gebracht? Weil er wurde nämlich polizeilich gesucht, war aber nicht auffindbar. Man wusste, glaube ich, nur, dass er in Bulgarien war.
War das nicht eine von seinen
Opfern? Mm.
Also ich weiß nicht. War so viel Bullshit bei dem gewesen.
Greta.
Oder hat sie. Ach, Greta. Was? Greta.
Ja, er hat sich ein Verbal-Battle mit Greta geliefert. Ach, okay, ich glaube auch über Twitter. Und ist dann in seiner Dekadenz so weit gegangen, dass er, ich glaube, irgendwelche Rolex-Uhren, auf jeden Fall hat er irgendwie so ein Dekadenzbild gepostet als Antwort auf einen von Gretas Posts. Und darauf war eine Pizzaverpackung mit Anschrift und Adresse. Und dann konnten sie über den Pizzalieferanten seinen Unterschlupf ausfindig machen. Und also eigentlich hat ihn letztendlich Greta ans Messer geliefert. Ja, okay, aber Exkurs, ja, Andrew Tate.
Back to topic. Ja, ist nur stellvertretend für eine ganze Menge Arschlöcher, die auf dem doch etwas ja, aus der Bahn geratenen Twitter-Universum hervorgehen und sich da gerade verdient machen als Arschlöcher des Jahrhunderts und die ganze Plattform eh noch mehr in meinen Augen entwerten, als sie eh schon war. Und dass da jetzt auch noch Geld zurückgespielt wird. Also Werbe sind quasi Anteil Gewerbeeinnahmen.
Ja, ist ja wie YouTube, oder?
Ja, am Ende von
je mehr Klicks du generierst, desto mehr Werbung kannst du ausspielen, desto mehr.
Genau.
Ja, das ist halt.
Nur, dass du bei YouTube für rechte Inhalte und menschenverachtende Inhalte eben kein Geld kriegst. Ja, als die monetarisiert.
Ja,
bei Twitter, die denken sich.
Bräuchtest du ein Moderatorenteam, Heiko? Und die sind ja alle worden. Sämtliche Mods.
Ja, das. Ja, einer der Gründe. Ne?
Kurze Zwischenfrage. Du bist eher nicht auf Twitter als überhaupt mal, gell?
Jetzt schon.
Weil ich stelle fest, dass in meiner Twitter-Timeline sich erstaunlich wenig getan hat. Also ein paar Protagonisten sind natürlich jetzt abgewandert und fehlen. Aber so einen grundsätzlichen Wandel stelle ich bei mir in der Timeline nicht fest, was natürlich wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich ein eher passiver Twitter-Konsument bin und ganz selten selber poste und von daher auch nicht Gefahr laufe, in irgendwelche Shitstorms reinzupurzeln. Aber so in der Alltagsnutzung, also im Lesefluss, hat sich für mich relativ wenig geändert bei Twitter. Also das bloß als so kurze, kleine Beobachtung. Aber ansonsten hört sich das...
Das heißt, du holst dir deine News immer noch aus Twitter. Sprich, Mastodon ist immer noch kein
Großthema. Mein Mastodon?
Wie heißt das, der neue Quatsch jetzt?
Ah, Threads?
Ja.
Aber hier wird noch nicht bei uns.
Nee.
Diese EU wieder. Ursula, lass Threads rein.
Ja, oder andersrum gesagt, Threads mach's doch einfach alles. Ja.
Das ist natürlich. Ich überlege gerade, schreibt man das mit D oder T? Ich glaube mit D.
Ich glaube, ich hätte jetzt mit T gesagt, aber.
Ist das nicht die Bedrohung?
Ja, das vielleicht ist es deswegen. keine Ahnung, Meta, Threads. Mit D, du hast natürlich wie immer recht.
Meta blockt Threads Zugang für VPN und EU-User. Gehen wir drauf ein, wenn das. Ich meine, wir haben ja auch schon Folgen über. Jetzt muss ich echt überlegen, wie das hieß. Wie hieß diese
Clubhouse,
diese Plapper-Plattform, wollte ich gerade sagen, ja, genau.
Jawohl.
Dich zu fragen, ob es das noch gibt, ist wahrscheinlich.
Gibt's glaube
ich. Ja, gibt's noch, aber is it any good? Ist da noch irgendwer?
I don't know. Ich glaube ja dadurch, dass vor allem auch Twitter und Google das in ihre Kommunikationssysteme ja auch irgendwie mit eingebaut haben.
Das Feature, aber also nicht den Dienst selber, sondern.
Das Feature, genau. Weiß ich, ich habe keine Ahnung, was da los ist.
Ja, du kannst, da bin ich mal durch Zufall reingeraten und wusste überhaupt nicht mehr, was mir passiert. Da habe ich irgend ein Diskussionsforum aufgemacht und gestartet und dann Hilfe!
nachdem ich damals Arafat Abu Shaka da live gehört habe, dachte ich, nein.
Wobei ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, wo die große Welle weitergezogen ist, dass das sogar ein ganz angenehmes Plätzchen jetzt sein könnte. Weißt du, wenn jetzt nur noch die Leute da sind, die es ernst nehmen und die da nicht voyeuristisch oder auf der Welle reitend vorbeischauen, vielleicht hast du jetzt da wirklich einen Ort, an dem es angenehm ist zu diskutieren. Könnte ich mir vorstellen.
Das könnte durchaus sein. Also Diskussionen in diesem Internet.
Das ist so wie Mallorca nach der Ferienzeit. Das ist ein schönes Fleckerl Erde. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Wir können ja mal reinsteppen.
Wenn ich die App noch habe, ja.
Ich habe keine Ahnung. Keine
Ahnung. Naja. Ja, und apropos verdummen, du hast natürlich.
Warte, bevor du uns verdummst. Mit dieser, dadurch, dass ja EU noch nicht angegliedert ist und das Meta-Thread-Netzwerk, hat das natürlich lustige Gegebenheiten produziert, nämlich in Form, es gibt mehrere Apps in diesem App-Store schon länger,
die
auch irgendwas mit Meta oder Thread heißen und so, und die haben irgendwie abstruse Download-Zahlen in den letzten 2 Wochen gehabt und viele Europäer haben vermeintlich dann, haben die falsche App runtergeladen.
Das war irgendein Forschungsding, gell? Oder? Ja.
Alles Mögliche dabei. Aber auf jeden Fall ist da teilweise der Traffic mal explodiert.
Das ist.
So viel Downloads hatten wir in den letzten 5 Jahren.
Ja, aber das hört sich so witzig und eigentlich positiv an. Das kann ganz schnell zum Riesenthema werden, wenn du nämlich ein kleiner App-Anbieter bist und dein Hoster nicht auf so einen Ansturm vorbereitet ist. Das produziert auf der einen Seite natürlich Kosten, die du nicht wieder eingefangen bekommst, und im blödsten Fall bist du halt down.
Ja, das kann natürlich passieren, ja. Das kann natürlich passieren. Aber wenn ich das heute richtig gelesen habe, dann ist Thread schon wieder auf dem absteigenden Ast, was die Zahlen und den Traffic angeht.
Ja.
Anzahl der Posts und so weiter und so weiter. Oh Wunder, die meisten Funktionalitäten gehen noch nicht gescheit. Und auf der anderen Seite haben sie das gleiche Problem wie Twitter am Anfang mit irgendwelchen Spam-Accounts, Bot-Accounts. Und so weiter und so weiter. Das ist.
Ich finde ja auch, dass Elon viel zu viel gezahlt hat für Twitter bei der Unmenge Bots, die da rumgeistert in diesem Netzwerk.
Ja, das der Meinung war ja zwischendurch auch. Ja,
es sollte ironisch sein. Ah, Entschuldige.
Ach so, jetzt auch.
Ich habe mein Lamperl nicht angemacht.
Achso, ich habe auch irgendwie dich ausgeprüft.
Das ist immer eine gute Idee.
Ja, wo waren wir denn da? Was wollte ich denn noch sagen? Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, aber es fällt mir nicht mehr ein. Ja, aber du wolltest uns verdummen.
Verdummen, ja, ich bin ja schon dumm. Das liegt ja allein an dem Thema, wie ich es dir präsentiert habe und du bloß müde lächelnd mich mal wieder abgebügelt hast. Ja, und wo ist die Neuigkeit?
Entschuldigung.
Du hast nicht mal gelächelt. Ich glaube, nicht mal dafür hat es gereicht.
Nee, heute nicht.
Bin gestern ich denke, es könnte die SZ gewesen sein, über einen Artikel gestolpert, den ich sehr spannend fand und der das Thema behandelt hat, dass momentan redet ja alles von KI und OpenGPT und hast du nicht gesehen, und wir werden alle bald komplett obsolet sein. Stellt sich raus, Analysen haben ergeben, dass die Ergebnisse von ChatGPT und wahrscheinlich, weißt du, Bard heißt es von Google, aber ich glaube, das gibt es bei uns auch noch nicht so. Und Microsoft hat auch sein Pendant dazu. Die werden immer schlechter. Und das liegt natürlich einerseits dran, dass sie nur begrenzten Zugriff auf Daten haben und auch auf neue Daten. Und zum anderen, und das fand ich eben dieses ironisch Witzige an der Thematik, dass jetzt immer mehr eigenproduzierter Content, also eigenproduziert aus Sicht der KI, auftaucht, den die KI dann wiederum auswertet. Und wenn der die Schwächen sind ja bekannt, ne, von ChatGPT. Das ist nicht immer alles lupenrein und nicht alles hardcore gut recherchiert. Und wenn jetzt mehr und mehr von diesem, ich nenne es einfach mal schlechten Content kursiert, der wiederum als Futter für die KI dient. Habe ich kursiert? Habe ich das Verb schon gehabt? Egal. Ja. Dann ist es halt eine Negativspirale. Und anstatt neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, gewinnt es halt in überwiegendem Maße den eigenen aufgekochten Blub. Und dadurch werden die Ergebnisse immer crazier und weirder. Da gibt's auch, ich habe den Artikel jetzt auf die Schnelle leider nicht mehr gefunden, gibt's auch massenweise Fachbegriffe dafür, also dass die KI an sich selbst verblödet. Das fand ich super lustig irgendwie.
Ja, denn die KI kann ja immer nur auf das Bezug nehmen, beziehungsweise das auswerten, was sie auch mit dem sie auch gefüttert wurde, beziehungsweise was sie aus dem Web rausgecrawlt hat. Und je mehr KI-Produkte im Web landen, ja, frisst deinen eigenen Scheiß KI.
Genau.
Geht die Spirale natürlich nach unten weiter. Das zum einen, und zum anderen sind ja ganz andere Diskussionen zu dem Thema entbrannt. Nämlich auch, was ist denn mit, du hast vorhin gehabt, mit IP, ja?
Mit dem geistigen Intellectual Eigentum. Property hat man vorhin schon bei Mattel.
Ja, richtig, richtig. Und wie ist das denn geregelt, wenn eine KI einfach alles aus dem Internet wiederkäut, zusammenpackt, und wie schaut es mit IP dann aus? Wem gehören denn dann die Rechte? Ja, oder wer ist denn dafür eventuell zu entlohnen oder auch
nicht? Also das Beispiel,
darf das alles so sein?
Wenn wir jetzt Freddie Mercurys Stimme für unser Intro künstlich erzeugen würden, dürften wir das nehmen? Wenn ja, es wären Tantiemen fällig oder ne, so Sachen.
Ja, weil wir müssten, es wäre ja mit viel Freddy gefüttert worden vorher. Und ja, dann ist das halt schon eine Frage, die es mit der umzugehen ist in der Zukunft. Natürlich in vielen Bereichen ist es ganz praktische Sache mit dem, mit diesen Large Language Models, die da so kursieren. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ja, schwierig aus eben schon genannten Gründen. Ja, es gibt Einsatzbereiche, da macht das durchaus komplett Sinn. Und es gibt Einsatzbereiche, da ja, wird es sich einfach abnutzen. Wird die nächste Zeit zeigen, wie stark das uns in Zukunft so berührt, beziehungsweise.
Ich habe den Artikel übrigens gefunden. Es war die SZ und es ist nicht hinter einer Paywall. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall verlinken. Und der Begriff, um den es hier geht, nennt sich KI-Kannibalisierung. Finde ich auch schön.
Ja.
Das ging zu schnell, zu steil nach oben. Und jetzt verschluckt sich's an dem eigenen Gift, will ich immer sagen. Aber das ist es ja nicht.
Nein, aber wenn du, das ist halt wie mit dem Genpool, ne? Wenn keine Durchmischung stattfindet, dann kommt irgendwann mal was Komisches bei raus.
Okay. Ja, okay.
Ja, ist so. Ist doch einfach so, ne? Nachdem ChatGPT mir geantwortet hat, nee, mache ich nicht, als ich ihn gefragt habe, schreib mir doch mal einen neuen Till Lindemann-Song. Ja. Dachte ich mir, oh, Maschine hat schnell gelernt.
Okay. Da willst du hin.
Aber gut.
Ja, willst du das Thema wirklich thematisieren?
Eigentlich wollte ich es nicht, bis ich gestern Abend die neuesten Ausschnitte oder die neuesten kleinen Erkenntnisfitzel aus den Konzerten, vom Rammstein-Konzerten vom Wochenende in Berlin.
Jetzt meine Standardfrage, bevor es losgeht, müssen wir unsere 10 Zuhörer nochmal abholen und auf Thema bringen oder kann man das jetzt als Allgemeinwissen voraussetzen?
Ich glaube, die Sau ist so hart durchs Dorf getrieben worden.
Ja, ist sie, also
dass Rammstein gerade am Pranger steht, vor allem.
Es geht um sexuellen Missbrauch natürlich, während und vor allen Dingen nach den Konzerten mit
vermeintlichen Sexualität.
Ja, muss man nicht, weil ich glaube, die haben eine ziemlich gute Kanzlei, die hören bestimmt auch den Gadgetfunk und mahnen uns sofort ab.
Ja,
also es gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung, so, ich glaube, damit sind wir jetzt raus aus dem Schneider, oder? Aber angeblich wurden da Frauen mit Hilfe von Substanzen gefügig gemacht, gegen ihren Willen etc. pp. Und jetzt gibt es zwei neue Äste in dem Thema, so wie ich das verfolgt habe, ne?
Ja, das eine ist halt die harte Abmahnwelle oder die harten Abmahnungen gegen alle vermeintlichen Opfer, die sich öffentlich zu Wort gemeldet haben, die auch ihr Gesicht preisgegeben haben. Auch wenn die Band ja am Anfang dieses Shitstorms gesagt hat, naja, alle Betroffenen dürfen sich zu Wort melden und Stellung
beziehen. Und sie sagten ja selber, es gilt die Unschuldsvermutung, aber in beide Richtungen, also bitte für uns auch.
Ja. Ja.
Und ja, aber das meinte ich gar nicht, weil es wirkte ja jetzt, also bis gestern eigentlich, war das Thema ja, die Band war nicht wirklich involviert und das ist ein Till Lindemann Solo-Projekt. Also die Vorwürfe.
Ja, gut, das ist richtig und was jetzt noch dazu kam, waren irgendwelche Anschuldigungen an, ich glaube an den, wie heißt der, Flake?
Flake, ja.
Den Keyboarder von Rammstein. Wobei das ja Anschuldigungen sind, die wohl noch sehr viel weiter zurückreichen und zurückkriegen als
über 20 Jahre wohl.
Vor Wochen. Ja, das ist okay. I don't know. Schwer zu bewerten, aber was auf jeden
Fall. Ich glaube, das war sogar, ohne jetzt hier Partei ergreifen zu wollen, ich glaube, das war teilweise sogar noch vor deren Durchbruch. Da waren sie einfach eine interessante Band und hatten halt wahrscheinlich dann Kontakt zu Frauen, an die sie sonst nie rangekommen wären. Und ich glaube, Flake hat das auch über sich selbst behauptet, dass er da also nie in der ersten Reihe stand, wenn es um weibliche Fans ging, sondern eher überrascht war, wenn überhaupt was für ihn abgefallen ist.
Abgefallen.
Das hat er wohl in seiner eigenen Biografie so oder so ähnlich thematisiert. Und okay. das sind diese beiden Äste, die ich meine. Das ist also der eine neue Ast, der seit gestern aufkam. Also es war wohl nicht der Frontman Till Lindemann alleine, sondern ja, und ich denke mal, wenn das jetzt lang genug dauert, dann wird sich für jedes Bandmitglied das eine oder andere Opfer oder sogenannte Opfer finden werden. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du als Rockstar da durch so ein Leben gehst, ohne mal links und rechts zu gucken und immer nur deinen Ehering anzuschauen.
Ja. Aber auch da
gilt. Was keine Entschuldigung sein soll, ne? Also, ne?
Ja, da gilt einfach noch die Unschuldsvermutung. Das ist natürlich schwer zu beweisen auch, aber das ist schwierig. Was aber auch schwierig ist, ist einfach, was Till Lindemann jetzt am Wochenende bei den Konzerten so zwischen den Zeilen.
Nein, das war nicht zwischen. Das war schon
outspoken. Ne?
Also sie spielen gerade in Berlin, muss man dazu sagen. Sie hatten gleich vier Konzerte. Das waren vier Konzerte in München, gell? Ich glaube, in der Zwischenzeit waren sie in der Schweiz und jetzt spielen sie gerade in Berlin. Und jetzt darfst du, entschuldige, ich bin jetzt ruhig.
Ach so, ja, du, alles gut. Ist auch gar nicht so tragisch und wichtig. Aber er hat dann angefangen oder hat halt die ein oder andere Liedzeile dann so ein bisschen verändert und mal runtergebaut. Du weißt, ich bin nicht textsicher bei den
Liedzeilen. Vielleicht kann ich dir helfen.
Aber sinngemäß, im Original heißt es, die Vögel hören auf zu singen. Und er gab dann wieder jetzt beim Konzert, die Sänger hören auf zu vögeln.
Ja, wenn man jetzt Korinthen kacken möchte, würde man sagen, die Zeile heißt, und die Vögel singen nicht mehr. Und er hat daraus gemacht. Und
die Sänger Vögel nicht mehr.
Ja, du weißt, ich bin da manchmal.
Whatever. Der Kontext bleibt der gleiche.
Ja, das kann man sagen. Auch das ist ja total selbstironisch und witzig, aber eigentlich ist es nur extrem unangenehm.
Ja, genau, unangenehm ist
es. Und dann gab es noch eine zweite Textzeile, da ging es eben den Schlussakkord irgendwie, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Und
wer hat Angst vom Lindemann? Ja.
Auch das kann man sehr, sehr wohlwollend unter Selbstironie oder Selbstmitleid packen. Aber nein.
Er fühlt sich gerade nicht so gut. Er
fühlt sich auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz, ich lasse es bei unangenehm bleiben. Ja, ich glaube, das ist.
Ja, das ist schon. Ja, Staatsanwaltschaft ermittelt, da müssen sie auch, vollkommen okay. Auch das ist aber auch noch kein Beweis dafür, dass eine Schuld seitens der Band vorliegt. Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Irgendwas wird mit Sicherheit an der ganzen Geschichte dran sein. Ob wir jemals die Wahrheit erfahren
ich
werden.
Ich glaube nicht, dass wir, oder hängt davon ab, wie welche Mitarbeiter Spiegel und SZ und die anderen Recherchenetzwerke losschicken und wie tief die graben dürfen sollen und was sie dann tatsächlich veröffentlichen dürfen. Aber das ist ja, ich bin da nicht firm, das ist dann Zivilrecht, oder? An der Stelle.
Bestimmt, ja.
Und dann gibt es halt die andere Ebene, also auch diese Zitate, die wir angesprochen haben, Rammstein ist ja seit jeher, lebt ja vom Wandel am Grat. Also extrem polarisierend, extrem provozierend. Und das ist halt genau das, was er hier überspitzt weitertreibt. Also guck dir, ja, wir haben ja auch schon oft drüber geredet, dass Ironie, ja. Also sie provozieren halt.
Sie kokettieren schon mit Scheiße.
Ja, genau, provozieren halt ganz, ganz am Grad zur Justiziabilität. Also
in der Politik würde man sagen, sie fischen am rechten Rand.
Ja, nee, würde ich gar nicht mal sagen. Also ich würde es nicht politisch.
Sie spielen ja ganz dieses, aber mit dem, dieses Übertriebene, mit dem auch
Deutschstein.
Ah, das R.
Klar, internationale Band.
Nee, Deutschstein ist gar kein Thema, aber du sprichst auf das R an.
Dieses Deutschtum, sie spielen ja schon mit diesem
mit Image, dem Image.
Ja, super deutsch zu sein und mit dem alten Deutsch zu sein. Damit spielen sie schon.
Aber trotzdem, textlich sind sie, glaube ich, würde ich eher sogar links sie verorten als rechts. Da findest du keine wirklichen Nazi-Ansätze, wenn du dir.
Nein, ich sage, sie spielen, spielen mit diesem.
Provokation einfach bis zum Äußersten. Ja. Und das ist halt, das ist dann halt auch wieder die Frage, nicht? Es werden sich viele Fans abwenden, aber es werden auch viele sagen, unser gallisches Dorf, ne? Wir bleiben jetzt dabei. Und woran ich in letzter Zeit immer wieder denken musste, ist halt diese Grundsatzthematik, die wir auch schon bei Michael Jackson hatten. Kann man sich die Musik jetzt eigentlich noch unvoreingenommen anhören? Kann man überhaupt noch...
Das ist aber ein harter Vergleich, Michael Jackson mit Rammstein zu vergleichen. Also da tut mir der Michael...
Naja, der hat Kinder missbraucht. Das ist nicht so viel besser.
Nachweislich? So richtig nachweislich
missbraucht? Naja, die Eltern haben... Es gibt genug Eltern, die Klage eingereicht haben. Ja, klar.
Ja. Aber auch
da ist die Frage, wie viel Geldbeutel öffnet sich, dass die Klage zurückgezogen wird. Aber dass Michael Jackson auch sehr, sehr kritisch zu beachten ist, denke ich mal, ist es auch da, damals ging die Frage los, kann man Michael Jackson Mucke noch hören? Kann man abtanzen wie früher? Ja, aber dann müsstest du sagen können, dann gilt das Gleiche für Rammstein auch. Also es ist schwierig. Ja,
aber Carsten, ich habe früher noch keinen Rammstein gehört. Ich werde jetzt
aber red doch nicht immer nur von dir, du Egoman. Es geht ja nicht nur um dich.
Du hast mir doch die Frage gestellt.
Nein, exemplarisch für Mann. Mann, so. Ja. Was machst du mit jemandem, der an der Ampel neben dir steht und Rammstein hört? Ja, ist das jetzt...
Ich mach's Fenster hoch und schüttel den Kopf und fahr weiter.
Ja, ich merk schon.
Ja, ich werde mir jetzt nicht das Radio ausmachen dafür.
Ja, dafür müsstest du in das andere Auto kommen. Nee, aber du... Ne?
Ja. Ja, also das ist... Das ist so wie mit Xavier Naidoo.
Ja, genau. Ist es
das gleiche Grün. Das muss jeder.
Kann man das Werk jetzt noch einfach anhören, genießen oder eben strahlt es so weit ab, dass man sagt, ich.
Das Söhne Mannheims Unplugged Album ist in meinen Augen immer noch eins der besten Alben, was je in Deutsch produziert wurde. Ja?
Aber da war Naidoo noch nicht.
Ethisch, moralisch.
Waren die da schon?
Darfst du es halt nicht mehr hören.
War Naidoo da schon so auf Abwägen?
Das ist ja auch egal. Das ist doch egal. Mit dem, was du gerade gesagt hast, in Form von Michael Jackson und Rammstein, ist ja egal, ob er sich da schon geäußert hat oder nicht. Denn als Michael Jackson Bad produziert hat, da gab es noch keine Rumors, dass er Kinder mit dem Schlafzimmer nimmt.
Ja, und ja, hat er aber schon. Ja, das wusste halt noch niemand da. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig.
Das muss jeder Radiosender, jeder Musiksender, jeder für sich selbst, mit sich selbst auf.
Wo habe ich das gelesen? War das radiobob.de? Die haben groß, warte mal kurz, Radio Bob kennst du, oder?
Radio Bob, klar, kommen aus Frankfurt.
Radiobob.de, waren die das? Ich hätte gesagt, die waren das und die hatten groß angekündigt, wir spielen Rammstein weiter.
Das hier. So lange nicht
ja, du, ist, das ja. Eine, aber das ist ja genau dieser schwierige Punkt in dem Moment, wo halt die Ethik oder die Moral reinschießt. Juristisch verbieten kannst dir niemand. Die Frage ist halt, fühle ich mich selber noch wohl dabei? Das kann nur jeder für sich selber. Und
Eben, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Und für mich ist das natürlich eine low-hanging fruit. Ich habe es früher nicht gemocht, ich mag es jetzt auch weniger. Aber für das, wie gesagt, das ist sehr schön. Michael Jackson ist ein gutes Beispiel dafür. Xavier ist natürlich relativ deutsch.
Ist, ja, aber kein weniger gut ist.
Ja.
Und in dem Zusammenhang.
Ja, das eine ist halt gut. Hört man bei. Also, wenn ich's. Ich kann nicht Xavier Naidoo für seinen Scheiß verteidigen. Deswegen, ja, es ist natürlich schwierig. sagen, ich feier das noch genauso wie früher. Trotzdem war es ein verdammt musikalisch, ein verdammt gutes
Album. Naja. Schwierig. Hast du, um das Thema so ein bisschen jetzt wieder in ein Lächeln zu verwandeln, den Ausrutscher von Pink im Zusammenhang mit Rammstein mitbekommen?
Oh ja, da musste ich auch mal
schmutzeln. Ei, aber da merkst du mal wieder medial, ne? In Deutschland geht's groß her und drüben hinterm großen See ist es wahrscheinlich gar kein Thema. Was ist passiert? Pink hat gespielt in Köln und wahrscheinlich auch, weil Rammstein eine deutsche Band ist, hat dann das Publikum aufgefordert, so hey, wart ihr schon mal auf dem Rammstein-Konzert? Das muss echt super sein. Sie war noch nie da, aber möchte unbedingt mit ihrer Tochter auf ein Rammstein-Konzert gehen. Und das Publikum wurde dann wohl immer ruhiger und es kam keine Reaktion, was sie dann sehr irritiert hat. Dann haben sie mit der Show weitergemacht und nach der Show hat ja anscheinend jemand gesteckt, was da wirklich so Sache ist. Und sie sofort auf Instagram so, ey, sorry Leute, davon wusste ich nichts, echt.
Ja, das Fettnäpfchen, klar. Die redet ja, wenn du so als Star wie Pink auf Tour bist, redest du ja auch in einer gewissen Bubble einfach, ja.
Und guckst einfach, dass dann. Sind die nicht alle in einer WhatsApp-Gruppe? Diese ganzen Megastars?
Also bei Marek Rieberberg in der WhatsApp-Gruppe.
Okay, den kenne ich jetzt nicht. Da fehlt mir was für den Insider.
Das ist der Schöpfer und Veranstalter und Booker, der Rock am Ring ins Leben gerufen hat. Große Booking-Agentur.
Okay.
Ja, ich glaube, der hat sie alle in seiner WhatsApp-Gruppe. Ja, bei Pink, ja, das ist, ja, so sind manchmal die Fetten. Hat Pink nicht aber auch ein sehr, sehr groteskes und krudes Erlebnis gehabt auf ihrer Tournee jetzt? Ich weiß nicht, wo sie gespielt hat, aber irgendjemand hat den Beutel auf die, ist ja scheinbar en vogue, Dinge auf die Bühne zu werfen.
Ja.
Oder probieren, den Musiker abzuwerfen. Bei Pink war es jetzt
irgendwas klingelt. Ja, ja.
Aber sie hat auf jeden Fall einen Beutel mit einer staubigen Substanz auf die Bühne geworfen bekommen. Und sie guckt sich den so an und fragt, ist das deine Mutter oder deine Großmutter? Und am Ende vom Tag war es wirklich die eingeäscherte Mutter oder Großmutter von einer Konzertbesucherin. Ja.
Okay.
Schwierig. Andere Künstler haben in den letzten Tagen und Wochen iPhones oder Telefone
im Kopf. Von,
ja, so richtig mit Platzwunde und so.
Okay. Und, ja, aber wenn es ein neues iPhone ist, dann lasse ich mir die Platzwunde eventuell noch. Wobei kannst du eh nichts anfangen. Bei mir haben sie immer bloß Blumen und Schlüpfer hochgeworfen, wenn ich auf der Bühne war.
Ja, das siehst du mal.
Das war noch Rock'n'Roll, Digga.
Jetzt kriegst du ein iPhone an den Kopf geworfen.
Weil iPhones mit Schlüpferbildern.
Es scheint echt so ein bisschen Trend geworden zu sein, auf Konzerten zu probieren mit dem Smartphone oder anderen Gegenständen dann den
wahrscheinlich hast du dann wahrscheinlich haben die Leute Cloud Sync aktiviert und die Videokamera eingeschaltet.
Ja, genau. Und alles für die Klicks.
Ja, genau. Da ist zwar das iPhone futsch, aber du hast das Video-Snippet in deiner Cloud. Das
genau, und von den Klicks kaufst du
dir ein neues True iPhone. Crime, Heiko. Ich habe den Fall gelöst.
Ah, sehr gut.
Ja.
Ja. Aber irgendwie eskaliert es nicht nur vor der Bühne, beziehungsweise nicht nur in Konzerthallen, sondern auch die Festivals haben gerade, ich glaube, einen harten Stand. Ist am Wochenende nicht auch jetzt ein großes Festival abgesagt worden, weil die Ordner mit Steinen beworfen wurden? Die Ordner gesagt haben, sie streiken jetzt und dann mussten sie das Festival zumachen.
Ich habe nur irgendwas gelesen, dass so ein Traditionsfestival absagen musste, weil die Nachfrage...
Ach doch, es war in München, ja.
Ah, dieses Hip-Hop-Festival, Loud and Proud das oder wie?
Genau. Ja, irgendwie
oder Play
sowas,
It Loud, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas. War auf jeden Fall ein Hip-Hop.
Ich hätte bloß die Titelzeile gelesen, dann kam ich wahrscheinlich bei Hip-Hop und habe beschlossen, das erklärt mir Heiko, was da passiert ist.
Ja, am Ende vom Tag haben die Ordner gestreikt, weil sie halt massiv angegangen
sind. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich bloß eine Fortsetzung dessen, was wir in den sozialen Netzwerken sehen. Die Menschen verrohen und verdummen komplett.
Ja.
Und es gibt keinen immer weniger Respekt vor, ja, ich wollte jetzt sagen Ordnungshütern, aber ich meine, selbst so Security-Leute, ne, die tun das ja auch, weil sie einen Job brauchen. Also selbst vor denen. Ich kann mich aufführen, ja, wann ich will, wie ich will, wo ich will. Ja, keine Rücksicht auf irgendwas.
Dieses Phänomen der Moshpits muss wohl auch massiv zugenommen haben, beziehungsweise muss da immer rabiat dazugehen, wenn da Pogo getanzt. Früher hat man gesagt Pogo getanzt, jetzt heißt es ja, wir waren immer.
Also wir haben noch Pogo getanzt. Und ich muss sagen, das war immer so ein Faszinosum für jede Freundin, die da auch immer dessen gewahr wurde. Man war relativ sicher. Also es sei denn, du kugelst ja selber ein Knie aus oder sowas, das geht dann aber auf den eigenen Nacken. Aber also ich habe immer festgestellt, sehr, sehr hilfsbereit, sobald einer stürzt, sind sofort zwei da, die dir aufhelfen, die dich im Zweifel raustragen. Also es war wild, aber es war jetzt nicht, gesetzlos oder da ging es einfach um die Sache und nicht darum, anderen Leuten einen mitzugeben, sondern...
Ja, die Dinge sind da wohl auch ein bisschen aus den Fugen geraten. Und halt massives, wenn halt so eine Masse vor so einer Bühne steht oder irgendwo ansteht und das halt geht dann abgesperrt und von hinten wird halt aufgeschaukelt und gedrückt. Ja, das ist halt schon relativ fies, was dann vorne passiert. Und den Menschen vorne bleibt halt gar nichts anderes übrig, als irgendwie probieren, über die Absperrung zu kommen, dann damit sie nicht kaputt gedrückt werden.
Aber dann sind sie in der Reihe 0. Da willst du ja auch nicht hin.
Ja, nur bei Rammstein gibt es keine Reihe 0 mehr.
Nee, ich glaube, das ist sogar großflächiger. Die wollen sie, glaube ich. Also grundsätzlich, du kannst die Reihe 0 nicht abschaffen, weil die ein Sicherheitsbereich ist. Aber halt, dass der Zugang für Privatpersonen in diese Reihe 0 soll. Und ich glaube, nicht nur bei Rammstein-Konzerten, sondern grundsätzlich massiv reglementiert werden.
Das kann gut sein. An der Stelle nochmal der Verweis zu der Netflix-Doku über das damalige New Woodstock Festival 1999. Höchst interessante Doku über Massendynamik und eskalierende Festivals. Und am Ende vom Tag haben sie sogar geschafft, das ganze Festival anzuzünden.
Welches jetzt? Woodstock oder Minga?
Woodstock 99.
Ach, das war dieses Revival da. Ja.
Das war das Revival Woodstock, genau, was komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ganz schön beleuchtet, wie dann Limp Bizkit auch mit der Menge einfach gespielt hat und nochmal Benzin ins Feuer gekippt hat quasi. Und zum allem Überdruss fand es irgendwie der Veranstalter dann so, wegen dem Woodstock-Feeling ist eine total gute Idee beim letzten Konzert, beim letzten Act, irgendwie nur 100.000 Wachskerzen zu verteilen.
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass das Hauptproblem, wenn ich mich richtig erinnere, war ja da eine absolut unterirdische Orga. Also da gab es nichts zu trinken, da gab es Aborte. Das heißt, du hattest da...
Zu trinken gab es schon, war halt unbezahlbar.
Ja, so. Wenn überhaupt, dann... Also ich glaube, das war das Hauptproblem da, dass du halt dann massenweise dehydrierte und am Ende ihrer Kräfte befindlichen Menschen da hattest und dann langt halt der kleine Funke, wenn der Wald ausgetrocknet ist.
Ja, das größere Phänomen, was im Nachhinein auch beobachtet wurde, ja, das also die Unterversorgung von der Orga her in Form von kein Schatten, kein frei zugängliches Wasser, schlechte Sanitärgeschichten, waren aber auch nur der Zündfunke am Ende vom Tag. Die Leute haben dadurch, dass die Orga wohl auch massiv an Kosten für Security und Ordner gespart hat, sind nach 12 Stunden natürlich die ersten Vandalen und Betrunkenen oder Zugedröhnten auf die, oder haben gemerkt, dass sie tun und lassen können, was sie wollen, ohne Repressalien. Und das war, also die Mischung aus dieser, aus der Gesamtsituation war dann einfach, dass am Ende das Ding einfach abgebrannt ist. Wunder, es gab, glaube ich, keine Toten, aber einige sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, was auch immer. Es ist sehr, sehr viel schiefgelaufen bei der ganzen Geschichte. Aber okay, ist ja auch schon ein bisschen länger her. Und ich glaube, 99 war es halt medial hier noch nicht so präsent gewesen, was so passiert ist.
It rings a bell, wie wir Südfranzosen sagen, aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was genau. Aber irgendwas habe ich da im Hintergrund.
Ist auf jeden Fall sehenswert, sind glaube ich 3 Teile.
Wo war das? Netflix?
Und Netflix,
ja. Oh, da müssen wir auch nochmal reden. Oh, das fällt mir ein. Wenn wir jetzt schon 99 sind, dann lass uns in der Zeit bleiben. Ich bin gestern in ein Zeitloch gefallen, und zwar ins Jahr 2004. Jetzt reden wir von Heavy Metal, jetzt reden wir von Metallica. Und es geht um ein Konzert in London, das, wenn man Medienberichte jetzt liest, so ein bisschen der Do-or-Die-Moment von Metallica war. Also das war der Moment, wo Metallica hätten kaputt gehen können. Was ist passiert? Der Drummer hat es nicht nach London geschafft aus gesundheitlichen Gründen. Das heißt, sie wären da auf dem Festival als Headliner eingeplant gewesen, standen aber ohne Drummer da. Und der Drummer war in Deutschland, glaube ich sogar, in klinischer Behandlung, weil es dem einfach nicht gut ging. Und dann war eben die große Frage, was machen wir? Können wir überhaupt auftreten? Geht's überhaupt weiter? Und die haben dann tatsächlich noch von Befriended Bands die Drummer rekrutieren, reaktivieren können. Also sprich Bands, die vorher schon auf dem Konzert gespielt haben, dann haben sie sich die Schlagzeuger, nee, Drummer sagt man bei Metal, oder? Von 2 anderen Bands ausgeliehen, und die waren so gut, dass sie das Line-Up spielen konnten. Und wenn man ein bisschen im Metallica-Kosmos ist, dann man kann ja über die Band sagen, was man will. Aber wenn du auf Schwachpunkt angesprochen wirst, dann kommt eigentlich immer wieder so, Lars Ulrich ist also so, wie sagt man, vom Musical Skills, der eigentlich am ehesten vielleicht nicht in dieses Line-Up gehört.
Der am besten
auch. Der am ehesten oder der in seinen Fähigkeiten limitierteste Musiker. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.
Das ist gut. Aber dafür hat er gute Skills gehabt. Arme Netgear, nicht Netgear, wie hieß es denn hier früher? Wie hieß denn diese Tauschbörse?
eBay, nein.
Napster.
Oh, Napster. Oh, die hat.
Lars Ulrich war ja hart damit beschäftigt gewesen, Napster-User abzumachen. Der hat ja keine Zeit.
Nee, ich glaube, der ist bis heute immer noch auf einem guten Level, aber halt. Wie wird man das im Fußball sagen? Also für Champions League hat es nie gereicht oder so. Ist halt trotzdem schwierig, weil er als Gründer und Motor dieser Band eigentlich dann nicht ersetzt werden kann. Ne? Also das ist so wie bei uns beiden. Ne? Also ich habe diesen Podcast irgendwann mal gegründet und jetzt kommen lauter bessere Podcaster als ich, und trotzdem lasst ihr mich noch mitmachen, weil ich habe das Ding ja irgendwann mal gestartet. Und make a long story short, also es waren zwei Leute. Das eine war Dave Lombardo von Slayer. Sagt dir jetzt nichts. Slayer. Dave Lombardo. Slayer, ja. Und der andere war jemand, eine Band, die ich zwar vom Namen her kenne, aber deren musikalisches Oeuvre mir bisher überhaupt nicht, also bin einfach nicht dazu gekommen, Slipknot zu hören. Und deren.
Nein,
What? Ich könnte kein Lied von Slipknot. Nein! What? Ich glaube, ich habe diese Masken gesehen und fand die albern und doof.
Ja, aber war ich ganz. Ja, das war wahnsinnig. 5 Jahre, Carsten.
Warte kurz, ich muss mir eine Notiz machen. Hier 5 Jahre. Joey Jordison. Anscheinend so ist er weilt leider nicht mehr unter uns, aber so im Nachruf wohl einer der begnadetsten Schlagzeuger, die Metal-Szene jemals hervorgebracht hat. Und also ohne Scheiß, den Unterschied höre dann sogar ich. Es gibt, ich habe hier einen Artikel verlinkt, da sind dann auch YouTube-Videos zu dem Konzert, wie gesagt, 2004 mit irgendeiner schwindeligen Kamera und die Qualität ist jetzt echt nicht HD oder 4K. Aber du merkst so vor allem Dave Lombardo von Slayer, die ersten zwei, drei Songs hat er begleitet und du merkst halt wirklich, da ist ein ganz anderer Lauf drin. Und wie der auf das Schlagzeug eindrischt, das ist ein ganz anderer Stil. Ich habe da noch nie so drauf geachtet, aber du hörst einfach Slayer aus dem Schlagzeug raus und bomb und bomb und treiben und treiben. Und dieser Joey Jordison hatte wohl den Vorteil, dass er in seinem Werdegang ziemlich viel in Coverbands gespielt hat. Deshalb war er mit dem...
Das heißt, One
konnte... Ich weiß nicht, ob One 2004 schon war. Also das ist...
Ja, sicher. Sicher, das Break-Album.
Oh, One war auf dem Injustice for All.
Ja, das war ja noch vor dem Break-Album. Das muss Mitte der 90er gewesen sein.
Also die Snippets, die sie da in den Artikel reingepackt haben, waren alles so die ersten drei Alben. Bis zur Master of Puppets.
Okay.
Und dann, ja genau, musst du halt vorstellen, der Typ hat vorher schon einen kompletten Gig mit seiner eigenen Band gespielt. Und was ich so gelesen habe, spielt Slipknot ganz anders als Metallica. Also wohl.
Ja, ich glaube, die bounce ein bisschen mehr. Ja.
Und dann hockt er sich nach seinem anderthalb, zwei Stunden Schlagzeugeinsatz mit der eigenen Band, hockt er sich dann einfach nochmal beim Haupteck auf diesem Konzert hin. Und spielt das Ding besser als der Original-Drummer, behaupte ich einfach mal. Also es ist echt eine geile Geschichte. Lars Ulrich hat wohl Jahre später in Interviews gesagt, dass es ein ganz schwarzer Tag für ihn war. Er hat bis heute weder Presse zu dem Auftritt von Metallica gelesen, noch hat er sich die Videos angeschaut.
Ja, auch ein Stück weit nachvollziehbar.
Ja, oder? Passt aber, glaube ich, auch zu dem Charakter. Also, wenn du dir auch mal dieses Some Kind of Monster-Doku anschaust über Metallica, das sind so diese Erfolgsmenschen. Ich will, ich will, ich will. Und was ich nicht will, das gibt's nicht. Dann kann ich mir vorstellen, dass der das recht gut ausblenden kann. Also bloß als, ich habe die Geschichte jetzt natürlich viel zu sehr ausgebaut wieder. Aber ich fand das einfach so geil, weil die ganze Story auch komplett an mir vorbeigegangen ist. Dass da einfach der Hauptschlagzeuger ausfällt, dann kommen zwei von einer befreundeten Band und spielen das Ding einfach und ja, teils besser als der Originalmann. Ja,
schön. Mhm. Schöne Story.
Ja, genau. Ja.
Schöne Story. Ja, da sind wir auch schon durch mit unserem Skript.
Ja, wir hätten hier noch so ein, zwei Kleinigkeiten, aber die sind nächste Woche immer noch gut, oder?
Den können wir uns auch nichts vorannehmen. Ich bin entschuldige an der Stelle mal meine etwas Trägheit und Unmotiviertheit heute. Aber wenn die Migräne reinkickt, ja, ist das manchmal ein bisschen schwierig mit dem Konzept.
Aber abseits. Ja, jetzt kickt auch gerade das Wetter so ein bisschen um, muss man dazu sagen. Ne?
Schon den ganzen Tag, seit heute Mittag um 2:30. Regen, Sonne, Regen, Sonne. Als wetterfühliger Mensch.
Ja, hier wird es gerade so, jetzt zieht es gerade zu. Ne? Tagsüber war es eher warm und schwül und drückend. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir morgen wieder Wetter haben. Ich hoffe es doch. Ja.
Ich habe auf jeden Fall Schädel.
Eins Schädel. Oh.
Ja, 10 Schädel. Besser als der Tin hätten.
Oh, armer schwarzer Kater. Ja, dann. Dann gehen sie mal heim, sie und schlafen sich mal 5 Jahre lang aus oder so und dann wird das alles wieder gut.
Das ist schön. Das probiere ich mal. Aber bis morgen früh
dann schon. Dann erstmal. Alles klar, du.
Alright, mein lieber Carsten.
Danke für deine Zeit. Ich bedanke mich. A bientôt. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast. immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs, und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und pfiat euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.